Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zu Lambert Klammerer Jazz. Heute aus Berlin.
Aus Berlin?
Aus der Hauptstadt. Wir wurden befreit. 80 Jahre ist es her. Von den Russen. Die haben den Weg freigeschossen. Für wen?
Den Elka Jazz.
Für Keith Jarrett. Also eigentlich Feiertag heute ist Keith Jarretts Geburtstag.
Ach wirklich? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Auch 80?
Genau 80.
Guck mal.
Ja. Hab ich das noch nicht gedroppt in diesem Podcast? Doch, stimmt.
Dass Keith Jarrett auch am Tag der Befreiung Geburtstag hat.
Doch, habe ich schon mal gesagt, aber du hörst mir nie zu.
Ja, ich höre nie zu und merke mir nichts. Ja. Ich frage mich also so kritisch angemerkt, wurden wir befreit oder besiegt?
Ja, auf jeden Fall.
Heutzutage tun ja alle so als wie stramme Antifaschisten, aber das hat man damals vielleicht anders gesehen vor 80 Jahren.
Es gab viele Leute, die, glaube ich, traurig waren.
Genau.
Ja, das stimmt. Das wird gern vergessen.
Ja.
Oh, willst du wieder über Nazis reden? Da habe ich heute auch noch ein paar geile Storys für dich übrig.
Bitte nicht. Also bitte entschuldigt die ausgelassene Stimmung, weil ihr hörtet natürlich gerade. Aber eigentlich müsste die Melodie, die diesen Podcast einläutet, schau mal auf die Uhr. Oder so ähnlich sein. Denn wir haben Punkt 8 Uhr gerade.
Ist es so, ja. Ach ja, eigentlich wollten wir um 7 Uhr anfangen, aber es mussten noch Hausaufgaben gemacht werden.
Ja, kannst du das bitte mal den Impuls erzählen, was ich gerade gemacht habe? Da bin ich wirklich mächtig stolz drauf.
Felix hat einen guten Onkel gemacht. Ja? So viel kann ich verraten. Er hat einen guten Onkel und hier im Haushalt dafür gesorgt, dass alle ihre Bildungseinheiten wahrnehmen können.
Aber nicht wie früher bei uns irgendwie Mathe, Punkt vor Strich, fertig ist das Mondgesicht.
Ja.
Oder Hishi It, es muss mit. Nein, nein, es müssen Schaltkreise für den Informatikunterricht gebaut werden.
Ja, das ist Next Level hier. Ja.
Das ist wirklich Next Level. Da müssen nämlich jetzt bestimmte Java-Versionen auf einem Computer installiert werden. Und dann, um die zu öffnen, ich weiß nicht, was die Lehrkraft da falsch gemacht hat, war ich gerade unterwegs im Terminal des
veralteten MacBooks.
Ja.
Also, vielen Dank, ich habe es nicht hinbekommen. Deswegen.
Spiegelleser wissen mehr. Das Terminal, da bin ich wirklich ganz unten da bin ich quasi direkt auf der Platine operiere ich da. Aber wir haben es geöffnet, also Erfolgserlebnis.
Und jetzt läuft das Programm wie geschmiert.
Das Programm läuft wie Sau, jetzt läuft die Festplatte heiß. Genau. Es werden da Schaltkreise gebaut drüben, während wir hier in Ruhe podcasten können.
Ja, ich entspringe ja einer Podcast-Dynastie, du ja auch, das wissen viele Leute nicht. Felix Vater hatte einen der ersten deutschen Podcasts, da ging es ums Schulwesen. Ne? Das war der Schulleiter-Podcast, den er damals in den 90er Jahren etabliert hat.
Mein Vater hat tatsächlich mal ganz interessant, das hat er mir irgendwann auch vor gar nicht so langer Zeit mal gezeigt, der hat so eine Art Fanzine für Lehramtsstudierende gemacht in der, so in den 70ern wahrscheinlich war das. Und zwar war das so ein kleines Büchlein, das hieß, glaube ich, sowas wie Der kleine Referendar oder sowas oder Hilfe für Referendare.
Echt?
Da hat er so mit seinen Kollegen, mit seiner Gang, haben die so ein Büchlein gemacht und das ging dann so unter der Hand, war das dann sehr beliebt
unter
Lehramtsstudierenden.
Okay.
So ein Leitfaden, wie man durchs Referendariat kommt. Das müssen ja alle Lehrenden machen,
wenn
sie in den Schuldienst wollen. Also mein Vater, OG-Podcaster. Hätte wahrscheinlich damals einen Referendars-Podcast
gemacht. Es wird über die Generation weitergegeben, auch in diesem Haushalt. Ja. Es wird bald ein Minecraft-Podcast erscheinen.
Spin-off.
Das ist ein kleiner Spoiler. Haltet die Augen offen, auf jeden Fall.
Sehr, sehr gut. Nee, aber 8 Uhr ist ein langer Tag. Ich bin gestern von einer privaten Betriebsamkeit aus Südeuropa wiedergekommen. Nach Hamburg, dann hier nach Berlin gefahren. Heute wegen einer musikalischen Betriebsamkeit.
Mhm.
Und auch deswegen meine Unpünktlichkeit, weil das habe ich natürlich, ich habe jetzt einen ganz anderen La Vida Loca oder wie man
sagt. Ach so, weil du in Italien warst.
Ne? Ja. Heißt das Vida Loca? Vida Loco? Also bin so, ich war
tranquillo, zu spät. Tranquillo, ist das sowas?
Tranquillo, Vio Tranquillo. Weil eigentlich ist man pünktlich, wurde uns in Tallinn gesagt von unserem Host.
Ja.
Ah, sie freut sich immer mit Deutschen zusammenzuarbeiten, weil wenn man da sagt, wir treffen uns 15.45 Uhr in der Lobby.
Dann sind alle da.
Sind alle da.
Ja.
Klar. Richtig. So, jetzt wusste ich aber nicht. Ich bin heute Morgen in Hamburg in Zug gestiegen, in ICE.
Mhm.
Ganz normal am Bahnhof Dammtor, Pendlerverkehr, das Gleis ist voll. Komm in Berlin an. Und was ist hier los? Feiertag.
Ja, kennt ihr da nicht, ne?
8. Mai.
Ja.
Das ist jetzt hier für euch
Keith so. Jarretts Geburtstag.
Ja, das ist jetzt neu eingeführt worden vom Berliner Senat. Wollte ich nochmal darauf hinweisen.
Ja, weil die Berliner Jazz lieben.
Ja, aber mir wurde öfter gesagt, heute. Nee, ganz normal, wir haben Feiertag, ist doch klar, Tag der Befreiung. Aber ich habe nachgeguckt, gab es mal vor 5 Jahren?
Genau.
Und jetzt, heute nochmal. Ist gar nicht, ist was ganz Neues für euch.
Ja, du hast recht, es ist nicht jedes Jahr.
Nee.
Nur das können wir uns nicht jedes Jahr leisten, aber alle 5 Jahre machen wir doch, danken wir den Russen.
Zu dem runden Geburtstag von Keith Jarrett. Deswegen, und ich war jetzt so kritisch mit der Befreiung und der Besiegung, weil ich war gerade nämlich auf dem Oranienplatz beim antifaschistischen Nudelessen.
Echt?
Ja, weil mein Kollege Francesco da aufspielte.
Okay, was gab es? Spaghetti dann, oder?
Es gab Nudeln und er war auch auf so einem kleinen italienischen Auto. Ah. Weißt du, wo vorne nur einer reinpasst und dann so eine Ladefläche. Damit
ist die Nudel eine antifaschistische Mahlzeit?
Ja, angeblich ja. Also da gab es irgendwie eine ideologische Herleitung.
Ja?
Ja.
Okay.
Aber das,
googelt für mich ist das Mussolini-Fraß.
Genau, googelt das selber. Ja. Wir sind auch mit anderen Sachen beschäftigt.
Ja.
Hier nämlich mit unseren Betriebsamkeiten. Bevor ich dich voll laber, was möchtest du uns denn heute?
Ich fände es total super, wenn du mir was erzählst aus deinem Leben. Denn ich habe natürlich nicht so viel erlebt. Ich muss die ganze Zeit recherchieren. Für mein Leben ist der Podcast.
Ja, ich bin den ganzen Tag am Terminal und versuche, irgendwelche JavaScripte zum Laufen zu bringen von Anno Brokkoli. Deswegen keine Zeit zum Recherchieren.
Aber stimmt, gute Laune. Da, als du gerade von Tallinn erzählt hast, kam wieder gleich in diese tallinesische Stimmung.
Ja.
Ich fand auch den Rückweg sehr gut, weil uns da doch der Fahrer erzählte, dass seine Hochzeit durch Christopher Nolan bezahlt wurde. Ja. Denn dort wurde der großartige Film Tenet gedreht. Wir waren auch auf dem Tenet Building, wie ich es genannt habe. Da hat unsere Hostin auch gesagt, das ist ja eine geniale Bezeichnung. Sie wird jetzt eine Stadtführung organisieren, die immer zum Tenet Building führt. Das ist, also ist die erste Szene, die in dem Film Tenet dort spielt. Ja. Es soll die Kiewer Oper sein in dem Film, aber weit gefehlt. Es ist ein altes Konzerthaus, komplett aus Beton in Tallinn. Und wir waren oben drauf. Nachts, es war bitterkalt, aber es war halt das Gefühl, als würde die Zeit in zwei Richtungen laufen.
Ja, das war auch ganz komisch, wie du plötzlich anfängst, da rückwärts an uns vorbeizulaufen. Luca und ich vorwärts und du läufst nur rückwärts.
Ja, genau. Ganz andere Luft geatmet und so, hatte eine Maske auf und so. Ich habe mir den Film deswegen auf dem Rückweg nochmal angesehen.
Ja.
Du auch?
Nee.
Ja, ist gut, weil auf einmal ist da tatsächlich all diese Orte, die wir da abgefahren haben, sind in diesem Film auf jeden Fall zu sehen. Und deswegen konnte ja unser Fahrer, der damals Christopher Nolan durch die Gegend gefahren hat, war ganz beseelt, von diesem Film zu reden, weil halt er deswegen so eine rauschende Hochzeit feiern konnte.
Finde ich auch richtig gut, wenn so irgendwie, also wenn so nicht so abgenutzte Locations wie jetzt wie New York oder sowas, wenn die mal in großen Filmen auftauchen, so wie halt Tenet in Tallinn gedreht.
Ja.
Ich glaube auch noch andere Szenen, dass dann auch alle Leute...
Viele Szenen,
ja. Also jeder wusste irgendwas zu Tenet zu erzählen.
Genau, und aber was sie noch nicht wissen, die Talliner, ist, dass man das ja kommerziell ausbringen kann.
Tenet-Tours.
So wie in Hamburg die Beatles-Tour, macht man da halt die Tenet-Tour. Ja. So. Ich habe gleich gesagt, ich will Prozente auf diese Idee. Komisch, dass da echt noch keiner drauf gekommen ist, weil in Neuseeland wird ja auch irgendwie hier...
Hobbit-Hobbing,
Beutelsend,
Mordor, Rohan, Isengard.
Ja. Also ich habe die Tallinner auf jeden Fall auf eine heiße Idee gebracht. Sie war ein bisschen skeptisch, weil sie nicht wusste, ob der Film noch cool ist.
Das ist ja mega ist cool.
Das ist schon mega cool.
Also ich war auch auf Location-Scouting. Ich war nämlich auch ungefähr in der Ecke von Italien, wo diese Yachtszene ist.
Ja.
Davor Positano. Ich war aber nicht in Positano. Aber wir haben uns das nicht nehmen lassen, auch nochmal kurz vorbeizuschauen in Atrani.
Atrani?
Atrani.
Dabei, wo Andrew Scott spielt.
Nee. Ja, richtig, der Ripley.
Der Ripley,
ja. Und wir sind dann.
Ich habe 100 Euro verwettet, dass Andrew Scott in den nächsten 10 Jahren, ich glaube, in den nächsten 5 Jahren einen Oscar gewinnt.
Könnte sein. Ja. Ist auch schon was älter, der Herr.
Ich habe 100 Euro drauf
gesetzt. Bitte Karriere.
Gegen Markus Göres, liebe Grüße. Aber er hat gar nichts gegengesetzt, er meinte einfach nur nein.
Doch, der fand ich auch sehr gut. Aber also wir waren dann so relativ nah an Atrani dran, dass wir da kurz rübergefahren sind. Und wir haben uns auch die Treppen angeguckt.
Su,
geht's hoch zu Richard Greenleaf. Die Villa wiederum, das sieht wohl auf Capri.
Ja, okay.
Die Villa-Szene. Aber das Haus von Margot Sherwood, das konnte man sehen.
Ah, geil.
Ja. Also Location-Scouting. Und es ist wirklich mini-klein. Also dieser Strand, mini-mini-klein. Sehr gute Kameraarbeit geleistet worden.
Ja, sieht nicht sonderlich groß aus.
Nee, sieht nicht groß aus, ist aber in echt auch noch kleiner.
Okay.
Aber für mich als Location-Scout hat sich das sowas von gelohnt.
Sehr gut.
Atrani.
Ja, finde ich super, dass du auch mal Urlaub machst.
Ein kleiner Rückgriff, damit wir auch mal über unsere Themen reden. Hast du den alten Mr. Ripley-Film mal gesehen?
Ja, aber
Matt Damon.
Lange her.
Lange her, genau. Ja. Jude Law als Dickie Greenleaf. Im Buch von Patricia Highsmith ist Richard Greenleaf auch Maler. Und talentierter Maler. In dem Film mit Jude Law ist Jude Law Jazzmusiker.
Ja, genau. Die reden doch immer über Jazz da die ganze Zeit.
Genau, und spielt Altsaxophon.
Ja.
Und überlegt sich dann, er möchte eigentlich vielleicht doch lieber die Drums spielen, weil ihm Rhythmus besser gefällt, aber daraus wird nichts, weil dann gibt es eins mit dem Paddel rüber. Spoiler.
Richtig. Und ach ja, richtig. Und jetzt bei Andrew Scott, da geht es gar nicht mehr um Jazz, ne?
Nee, das ist wie im Buch, da malt er.
Okay.
Also schlechte Bilder.
Ja, stimmt.
Ja. So sieht's aus.
So ist es. So saß ich also in Tallinn in diesem wahnsinnig hipstermäßigen Flughafen. Alles sieht irgendwie nach Startup aus.
Das muss man auch nochmal erklären. Das ist wirklich wie so ein Startup oder slash ein Kindergarten. Also wir haben einen Flügel.
Ja.
Gibt's einen öfter mal auf Flughäfen?
Ja, ein dickes Elektroauto.
Wir haben für Kinder so eine riesen Kletterburg.
Ja.
Und es gab auch so ein kleines CrossFit Fitnessstudio. Hast du das auch gesehen?
Ja, hab ich auch gesehen. Ja.
Es ist wirklich auch eine Tischtennisplatte.
Ja, gab's auch. Ja, ja, es war echt alle, genau, es fehlte eigentlich nur noch der Kicker irgendwie, ja. Und irgendjemand, der sagt, nehmt euch einen Kaffee.
Ja.
Geht doch mal darüber zum Brainstormen. Oder?
Ist es wirklich, weil das I in Estland steht für Electric oder so?
Ach echt?
Keine Ahnung, so mit Bindestrich. Estland.
Ja, ist die Heimat von Skype. Natürlich sind die weit vorne, ist ja klar. Aber wir mussten schon wieder jetzt über keine Alternative nachdenken, weil du einfach hier wieder vor Ort bist. Großartig.
Ja. Leute, ihr habt noch Zeit.
Ihr habt noch eine Folge bekommen. Vielleicht zwei.
Bald ist vorbei.
Genau. Ja, mal sehen. Auf jeden Fall saß ich da am Flughafen, hatte noch ein bisschen Zeit. Was mache ich natürlich als moderner Weltenbürger? Ich schlage nicht den Laptop auf, sondern ich mache mein Handy an.
Ja.
Ich gucke auf, was gibt es eigentlich so in der ARD-Mediathek zu sehen? Ja, und was sehe ich da? Eine neue Dokumentation über Finn Kliman und frage mich natürlich erstmal, warum?
Ich muss zugeben, ich habe es auch irgendwie, spült es mir in meine
Timeline. Warum kann ich das in Tallinn denn die ARD-Mediathek gucken? Das ging früher nicht. Das ging früher nicht. So, und zu dem Punkt komme ich gleich nochmal.
Ja, warte mal. Stimmt, du hast recht. Wieso, früher war es so im Ausland.
Ging's nicht.
Man wollte schön Bundesliga gucken und dann ging das nicht.
Ja, aber ich war ganz froh, dass es ging, weil der Film hat mich natürlich brennend interessiert. Ja. Du hast ihn auch gesehen?
Ich war dann auch neugierig. Aber erzähl mal weiter. Ich hatte so ein Voyeurhaftes, so ein Autounfall. Also ich finde, Kliman ist ja so eine Art Autounfall. Ja. Da, wo man kann nicht weggucken, was da jetzt passiert und so. Also no hard feelings und so, aber es war ist ja ein Spektakel. Auf vielen Ebenen, ohne da jetzt irgendwie wertend sein zu wollen, aber.
Nee, genau, ich möchte da ja auch nicht unbedingt wertend rein. Ich möchte gleich was Kritisches dazu sagen, aber auf einer anderen Ebene. Also hier wird es jetzt nicht darum gehen, irgendwie Finn Kliman doof zu finden. Das haben genügend Leute gemacht und da gibt es genug Content zu. Das leisten wir jetzt
absolut
nicht.
Aber die Faszination teilt zu, dass man sagt, oh, da ist bestimmt irgendwas.
Ja, natürlich, deswegen habe ich sie angeschaltet.
Ja, klar, ich auch. Ja. Interessant, dass wir das beide den Impuls hatten. Aber kein Kommentar, aber.
Nee, erstmal kein Kommentar, kommen wir später
noch. Okay, du hast es aber in Tallinn am Flughafen
gesehen. Ich habe es in Tallinn am Flughafen gesehen, kurz bevor ich Tenet angemacht habe. Das geht natürlich überall. Also Prime kannst du überall gucken, ist ja klar.
Sogar teilweise andere Sendungen in anderen Ländern.
Ja, aber die Doku habe ich noch kurz weggebinged. Und in ungefähr der Hälfte der Doku muss ich so genauer hinhören und merke so, hey, das Stück, das kenne ich doch. Ach ja, es ist von mir. Nee, das Laura lief da. Also das ist ein Stück, was ich mit Stimmen gemacht habe.
Ich kann nicht so viele Stücke von dir.
Du kannst gar keins von mir, weil da muss man auch ein bisschen Klavier spielen können. Oh Mann, ey.
Okay, sorry.
Ich spiele aber aus deiner Eisenbahn. Da ist mehr los.
Ne? Das ist leicht.
Genau, also und ganz merkwürdig auch so zusammengeschnitten, also lieblos könnte man fast sagen. Und ich gucke mir so den Film zu Ende an und also der erste Gedanke ist ja immer so, ach Mensch, cool, kriege ich ein bisschen GEMA.
Klingelingeling.
Ja, genau. Und warum muss ich erstmal nicht gefragt werden? Wir hatten es in einer vorangegangenen Folge wegen dem
Senderprivileg.
Genau, ARD, ZDF und alle Sender in Deutschland vor allem haben so eine Abmachung mit der GEMA, die können einfach Musik nutzen, wird pauschal abgerechnet und du kassierst halt über die GEMA-Abrechnung dann ein kleines Extra.
Ja.
Ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, wie viel das ist. Vor allem interessiert mich jetzt natürlich, ist das mehr, seitdem es im Ausland zu sehen ist? Weil jetzt können ja mehr Leute darauf zugreifen.
Ich glaube, die GEMA hat sich in der Vergangenheit nicht mit Ruhm gekleckert, Auslands-GEMA einzutreiben. Aber möglicherweise üble Nachrede schneiden wir
raus. Naja, nee, schneiden überhaupt nicht raus, weil also es ist ja nur so, dass das Publikum sich vergrößert, wenn jetzt selbst die Talinesen auf einmal ARD-Mediathek gucken können.
Ja. Ja. Richtig.
Dann müsste ich doch eigentlich doch mehr vergütet werden als vorher. Natürlich. Ist das denn eigentlich so? Ich habe natürlich gleich eine SMS verfasst an einen befreundeten Musikanwalt, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte. Er hat gesagt, ja, das ist so, aber mehr hat er das auch nicht. Nicht gesagt so, aber es wäre da wohl eine Abmachung, hätte wohl stattgefunden. Naja, ich gucke mir das halt auf jeden Fall diese Doku zu Ende an mit großem Interesse und habe danach so ein Gefühl von, dass ja schon dieses Album, was dort zur Sprache gebracht wird, wird relativ oft zur Sprache gebracht. Es geht ja um so eine Reise dahin, dass Finn Kliman quasi sich jetzt auf den Weg macht, nachdem er geschasst wurde, einigermaßen geläutert, dahingehend ein neues Album aufzunehmen und wie er das promotet.
Ja.
Und dann gibt es einige Wegbegleiter, die Talking Heads, die hin und wieder auftauchen von Tim Melzer bis weiß nicht, wer da noch, also kennt man auf jeden Fall einige, die dann immer so kommentieren und der allgemeine Tonus ist so ein bisschen, ja, das ist schon in Ordnung. Man so sollte
Moinis ihn, sind das.
Aber, man, ne? sollte ihm schon mal jetzt wieder eine zweite Chance geben.
Ja.
Es gibt eine kritische Stimme daran, ich glaube, die wird gewählt, damit man sagen kann, dass dieser Beitrag ja durchaus eine differenzierte Auseinandersetzung ist mit dem Thema und eine äußert sich dann auch, das ist so ein YouTuber, die äußert sich dann auch kritisch und meint, er glaubt nicht so richtig, dass Finn Kliman sich geändert hätte. So. Aber im Großen und Ganzen ist dieser ganze Film eigentlich so inszeniert, ich finde, von den Bildern und von der Ästhetik so, als könnte man das als geläuterte Heldenreise eigentlich verstehen.
Ja.
Und es wird eigentlich so ein Bild gezeichnet von jemandem, der irgendwie doch so ganz putzig ist und cool ist und irgendwie wieder auf die Beine kommen will und am Ende ein Album zu promoten hat und das auch mit großen Bohai dann auch macht, mit einem Leichenwagen und solche Sachen.
Lieben wir aber auch, ne? So, also diese Storys, also der geläuterte Held.
Der geläuterte Held, ja. Aber letztlich sehe ich da drin natürlich eine mediale Plattform, die ein Produkt promotet. Und da frage ich mich dann natürlich schon, ja, wenn das so ist, dass meine Musik darin vorkommt, dann promote ich diese Musik ja auch, also dieses Produkt. Und vielleicht vor dem Hintergrund vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, wie ich das Senderprivileg eigentlich so finde in so einem Fall. Ich finde, es ist ein sehr spezieller Fall. Ich habe damit auch schon Leute, die sich mit Musikrecht auskennen und Vorlesungen halten, auf Trab gehalten. Aber ich dachte so, ja, genau, wenn jetzt meine Musik promotet würde, meine eigene, so wie zum Beispiel bei einer Schlagersendung, da kommt so Florian Silbereisen und irgendwie Howard Cuttendale und zeigt nochmal sein Album in die Kamera und sagt, das kommt übrigens jetzt. Und dann ist ja klar, okay, das ist hier irgendwie auch eine Promo-Veranstaltung, aber es wird keine externe Musik dafür genutzt, sondern die eigene. Und das beschwert sich ja keiner. So in diesem Fall.
Hast du das gehört schon von Florian Silber?
Tasse Kaffee, oder?
Ja, die Tasse Kaffee.
Ja, ja.
Ganz süß. Kaffee.
Ganz süßes Lied, muss man sagen.
Das ist ja, man muss sagen, ist ein Cover.
Ja.
Mal wieder, Coverfolge.
Ja.
Das gute Stück Stumbling In von Susi Quattro, oder was ist das?
Okay. Ja, ist irgendwie.
Ja,
ist irgendwie,
aber sorry, ich habe dich unterbrochen, ich hatte eine wilde Assoziationskette.
Ja, kann passieren. Ja. Na, ich dachte nur in dem Fall, ja, irgendwie wäre es doch schön.
Chris Norman, Entschuldigung.
Wäre es doch schön gewesen, wenn ich da doch irgendwie mal zumindest gefragt worden wäre, weil ich diesen Film so wahrnehme wie eine dann doch eher unkritische Auseinandersetzung mit ihm, die halt letztlich dem Produkt dient. Also ich meine, ich möchte auf keinen Fall jetzt Finn Kliman mit der AfD vergleichen, ich möchte nur kurz die AfD nennen, weil wir zum Beispiel bei der AfD ja sehen, egal wie kritisch wir uns mit ihr medial auseinandersetzen, jeder zusätzliche Auftritt im Fernsehen nutzt eigentlich ihr und ihrer Botschaft und letztlich auch der Gunst der Wähler dieser Partei. Das heißt, selbst wenn man sich irgendwie kritisch mit ihr auseinandersetzt, nutzt es letztlich dann doch den Inhalten, das ist jetzt ein extremes Beispiel, für die halt eigentlich stehen. So, ne? Und in so einem Fall würde ich ja auch gern gefragt werden. Also wenn halt so Tino Chrupalla gezeigt wird, wie er durch einen Sonnenuntergang geht, selbst wenn eine kritische Frage gestellt wird, habe ich das Gefühl, es nutzt ihm ja irgendwie. Und ich würde gerne, dass wenn dann meine Musik genutzt wird, dass ich zumindest da gefragt werde und vielleicht irgendwie auch ein Nein sagen kann.
Aber du würdest sie ja legendär machen, wenn so nachts auf NTV, da läuft ja immer Hitlers Haustiere, Hitlers Lieblingsessen, so diese History-Dokus, wenn da so ein bisschen Lambert-Musik wäre, wenn so der Leibkoch von Adolf Hitler erzählt. Wäre das nicht schon wieder so ein Trash-Faktor für dich?
Ich weiß nicht, also.
Okay, jetzt mal ernst. Also es ist ja quasi so, also immer wenn deine Musik oder irgendeine Musik ungefragt in einem, sagen wir, nicht fiktionalen Kontext benutzt wird, hast du es ja immer zu tun mit so einer Art, weil die Musik natürlich auch zur Manipulation oder zur, sagen wir, zur emotionalen Paraphrasierung benutzt wird, hast du es ja immer damit zu tun, dass die möglicherweise den Inhalt der Dokumentation irgendwie promoten könnten.
Ja.
Also wenn du natürlich
Bin sogar der festen Überzeugung, dass es so ist. Also es nutzt ja dem Absetzen von den Verkäufen und den Streamings von Finn Kliman, wenn er auf dieser Plattform stattfindet, auf dieser medialen. Und es ist ja vollkommen egal, ob da jetzt noch ein YouTuber irgendwie mal was Kritisches
sagt. Genau, jetzt hast du zwei Felder eingebracht, nämlich Dokus über Musikanten.
Ja.
Das ist ein spezieller Fall. Wenn da jetzt eine Doku gedreht worden wäre über jemanden, den du gut findest, sagen wir Brett Mehldau, und da wäre deine Musik drin, dann würdest du ja sagen, super. Ich promote Brett Mehldau gern mit meiner Musik. Wenn es aber jetzt Finn Kliman ist und den findest du jetzt nicht so gut, höre ich raus. Oder findest du ihn okay? Oder würdest du aber...
Ich wollte mich eigentlich jetzt überhaupt gar nicht kritisch unkritisch über ihn äußern. Aber er ist natürlich eine ambivalente Persönlichkeit. Ja, also
da würdest du gern gefragt werden. Und bei Politik vielleicht genau dasselbe. Wenn man jetzt so ein sympathisches Biopic über Alice Weidel machen würde, würdest du auch sagen, würdest du deine Musik nicht so gern drin haben. Das sind jetzt zwei Sonderfälle.
Genau, und das ist jetzt wirklich, also das eine ist mit dem anderen auch nicht zu vergleichen. Nein, wenn wir natürlich jetzt so blöde AfD-Politiker nennen oder überhaupt die Partei, ja, dann ist es nur, um es plastisch genau zu machen.
Aber wenn wir es jetzt weiterdenken und dann jetzt würde es so eine Reisereportage über die Steiermark geben, so über Wandertouren in der Steiermark, und du merkst, ich finde Wandern blöd und die Steiermark, eigentlich möchte ich da meine Musik gar nicht so gerne drin haben, sondern weil ich mich eher so auf dem flachen Land sehe.
Ja, ja, genau. Ich bin eher so ein Seglertyp eigentlich.
Ja, genau, deswegen.
So moin moin.
Ja, genau, moini. Und deswegen kann ich mir natürlich, ist es so ein bisschen, das ist die Frage, wo fängt es an und wo hört es auf? Also eigentlich plädierst du dafür, du möchtest immer gefragt werden. Und du wurdest nicht gefragt, ist das richtig?
Ich wurde nicht gefragt.
Okay.
Nee. Ich habe das ja erst in der Sendung, nachdem sie ausgestrahlt wurde,
gesehen. Okay, aber jetzt, um mal neutral zu bleiben, wir machen mal ein Hypothetical, du bist wirklich ein Wanderfeind, du hast Wandern, findest das scheußlich, Berge.
Ja.
Und jetzt haben wir diese Reisereportage über die Steiermark und dann läuft da Lambert-Musik.
Ja.
Wie ist jetzt dein Handlungsspielraum? Was kannst du machen?
Genau, da habe ich mich natürlich schlau gemacht.
Gut.
Was gibt es für Möglichkeiten? Und in diesem Podcast wurden auch schon mal zu diesem Thema Fake News verbreitet. Okay. Und da müssen wir nochmal ran.
Ja.
Denn ich habe damals von einem Beispiel berichtet, das ist viele Folgen her,
ja,
von einer Band, die nicht zufrieden war mit dem Einsatz eines Stückes in einer Sendung, auf ja, einem privaten Sender.
Ja.
Und er hat an die Redaktion geschrieben, könnt ihr nicht was anderes nehmen und so. Und ich habe damals gesagt, es gibt durch dieses Senderprivileg für diese Band gar keinen anderen Handlungsraum.
Ja.
Und das war falsch.
Fake News.
Fake News. Es gibt die Möglichkeit, sich auf Artikel 14 des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, das Urheberrechtsgesetz ist es.
Ja.
Darüber kann man in verschiedenen Fällen nun diese Entscheidung anfechten. Und
ja,
dann müsste
ja
die GEMA...
Ja, soll ich die Pauke wieder einblenden?
Auf jeden Fall der Produktionsfirma klar machen, dass dieser Teil rausgeschnitten werden soll oder halt das Stück rausgenommen werden soll. Du hast ja so eine bestimmte Frist, ja, in der du halt da auf jeden Fall Widerspruch einlegen kannst, ja, wenn du das nicht magst. Es wird davon im Allgemeinen von wohl sämtlichen Musikanwälten Deutschlands abgeraten.
Weil? Weil du geblacklistet wirst?
Ja, es wird gesagt, wenn du das einmal machst und dich halt mit diesen Redaktionen anlegst, dann wirst du halt nie wieder irgendwie in Betracht gezogen, weil du dann als so Persona non grata gehst.
Aber haben die einen kurzen Draht zueinander? Also jetzt, wenn du bei der ARD auf die Pauke haust, kriegen die das beim RTL mit?
Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht.
Ja.
Aber vielleicht erstmal in der Redaktion oder in einer Produktionsfirma und dann vielleicht spricht es sich dann rum. Das wurde mir so gesagt, es wird okay abgeraten im Allgemeinen, aber da frage ich mich auch, welche Perspektive wird denn hier eingenommen? Weil das ist ja so ein bisschen so, als müsste man als Künstler grundsätzlich Dankbarkeit den Gatekeepern gegenüber zeigen. Und wenn man da halt irgendwie mal was Kritisches anzumerken hat oder zumindest gefragt werden will, steht man gleich in der Gefahr, geschasst zu werden als Persona non grata. Das ist ja schon eine sehr spezielle Perspektive auf die Leistung der Künstlerschaft, oder? Dass man halt immer sagt, so, jetzt regt euch doch mal nicht auf, ihr kriegt ja hier ein bisschen was. So. Also das ist dieser Dankbarkeitsanspruch, den man irgendwie hat, aus der Sicht derjenigen, die ja selber gar keine Kunst machen.
Ja.
So, den finde ich da total deutlich drin und der stört mich da auch irgendwie so ein bisschen, wenn ich höre, dass davon abgeraten, wenn den Künstlern immer gesagt wird, sie sollen das lieber nicht machen, den abgeraten.
Also hat Vor- und Nachteile, ne? Ich sag mal, ich habe bei Zeiten auch gerne mal so ein schönes Unterhaltungsformat im RTL geguckt. Was weiß ich, die Bachelorette oder sowas oder das Dschungelcamp lieben wir. Da kommt dann ja einfach mal plötzlich irgendein Song. Auch mal ein Indie-Pop-Song. Und ich freue mich dann eher, aber man kann nichts dagegen machen. Da gibt es aber natürlich eine kleine Mark. So, jetzt ist, also für mich ist ein bisschen die Frage, aus Redaktionssicht würde ich sagen, kann ich verstehen. Wenn du jetzt auf den Putz haust und jetzt müssen wir nochmal das runternehmen aus der Mediathek mit dem Kliman und dann neue Musik rauf von iNaudi oder so.
Ja.
Das wäre mir auch zu stressig, da würde ich dich auch blacklisten.
Siehst du.
Also, das sage ich mal. Aber jetzt, ich glaube, wir kriegen jetzt kompetente Hilfe.
Wir kriegen kompetente Hilfe. Es hat sich gerade jemand gemeldet, Asterix Westphal, hat zu diesem Thema nämlich eine sehr fundierte Aussage, die uns auch ein bisschen Licht ans Fahrrad macht, wie man so schön sagt. Er kann genau erklären, worum es beim Paragraph 14 eigentlich geht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht unterhaltsam. Heute geht es um Paragraph 14, Entstellung des Werkes. Hierbei geht es um eine Norm im Urheberrechtsgesetz, die es dem Urheber ermöglicht, gegen eine sogenannte Entstellung eines Werkes vorzugehen. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Urheberpersönlichkeitsrecht. Die Urheberpersönlichkeitsrechte stehen jedem Urheber zu. Dazu gehört unter anderem das Recht auf Namensnennung des Urhebers im Zusammenhang mit der Nutzung eines Werkes oder aber auch die Entscheidung, ob ein Werk überhaupt veröffentlicht werden kann, das sogenannte Erstveröffentlichungsrecht. Und es abzugrenzen von den weiteren Rechten, wie insbesondere den Nutzungsrechten, wie Vervielfältigung, Sendung, öffentliche Zugänglichmachung. Worum geht es bei Paragraph 14? Paragraph 14 ermöglicht es dem Urheber, gegen eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung seines Werkes vorzugehen, indem man sie verbietet, wenn diese geeignet ist, seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen am Werk zu gefährden. Das ist interessant. Hier geht es also nicht um, jedenfalls nicht nur um eine Bearbeitung, also ein Bild, wo man vielleicht mit einem Stift reinmalt und jemand einen Schnurrbart anmalt oder ähnliches, sondern es geht auch darum, ein Werk vielleicht in einem Kontext zu nutzen, der dem Urheber nicht gefällt und damit seinen persönlichen Interessen zuwiderläuft. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn vorbestehende Musik, eine Komposition innerhalb einer Filmszene, innerhalb einer Fernsehproduktion, Klammer auf, Senderprivileg, Klammer zu, genutzt wird, die dem Urheber nicht gefällt. Dann könnte er im Nachgang dagegen vorgehen, je nachdem, wann er davon erfährt. Und wenn er diesen Anspruch dann geltend macht und die Rechte entsprechend durchgesetzt werden, kann er das verbieten, kann dafür sorgen, dass das dann geändert werden muss. Dann müsste vielleicht der Film umgeschnitten werden. Man kann natürlich auch Schadensersatzansprüche und Ähnliches geltend machen. Also man hätte Möglichkeiten, gegen eine solche Entstellung auch im Nachgang vorzugehen. Soweit ein kleiner Einblick in die Geheimnisse des Paragraphen 14 Urheberrechtsgesetz. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Recht unterhaltsam.
Vielen Dank, Asterix.
Ja, vielen Dank. Sehr gut. Ich habe heute lange mit ihm telefoniert zu diesem Thema. Ja. Er hat mich ausgiebig informiert. Es gibt natürlich noch eine zweite Möglichkeit, wie du der Sache aus dem Weg gehen kannst. Du kannst ja einfach...
Ich mache einen übermäßigen Akkord. Okay, ich bin gespannt.
Dich nicht von der GEMA vertreten lassen. Du musst ja kein GEMA-Mitglied sein. Also du hast ja die Möglichkeit, auch woanders deine Rechte wahrnehmen zu lassen. Es gibt ja noch die Suiza zum Beispiel.
Die Schweiz. Ja. Und was gibt's noch?
Zum Beispiel bin ich, das Gleiche gilt übrigens für die GVL. Ja. Du musst auch, wenn du...
Gesellschaft für Leistungsschutzrecht.
Genau, für musikalische Leistungsschutzrecht. Haben wir noch nicht so viel drüber gesprochen, aber... Da ist es auch so, da musst du dich auch nicht von vertreten lassen. In Deutschland, du kannst sogar verschiedene Länder, das habe ich sogar so gemacht, für Spanien lasse ich mich von der dortigen Gesellschaft für Leistungsschutzrechte vertreten, weil ich der GEMA, der GVL in dem Fall nicht zugetraut habe, einen bestimmten Job, den ich damals gemacht habe im spanischen Fernsehen, da hatte so einen, sagen wir mal Filmkomponist, den Auftrag, das Nachtprogramm zu füllen. Ja. Das war halt auf so einem lokalen Sender, ich weiß nicht, können wir uns vielleicht so vorstellen, wie früher auf Hamburg 1 nachts lief dann auch irgendwie, oder die Space Night oder so.
MDR Space Night.
Auf jeden Fall sollte er die ganze Zeit Jazz durchlaufen und wir wurden engagiert, seine Stücke zu spielen, die wirklich auch, also hatte was von GEMA-Betrüger-Musik, die wir dann da, also halt so wie Standards notiert, aber deutlich schlechter, über die wir dann da improvisieren sollten. Und da haben wir wahrscheinlich, war zweimal da in Madrid, habe 3, 4, 5 Stunden Musik aufgenommen, die dann halt dort aufgeführt wurde, nachts im Fernsehen. Und habe mich dann aber von der GVL nicht in Spanien vertreten lassen, sondern da musste man dann halt das rausnehmen und wieder einen neuen Antrag stellen, dass du da Mitglied wirst bei der AIE, so heißt sie dort, weil ich irgendwie gedacht habe, das machen die bestimmt besser, dieses Geld einzutreiben. Ja. Stimmte auch. Also bis heute kriege ich da so ein bisschen Geld von denen und ich habe das Gefühl, die GVL hätte das irgendwie nicht hinbekommen, so war mein Gefühl.
Ja, es gibt auch, das hatte mir mal ein Kollege gesagt, es gibt auch so einen Service von, ich weiß, das würde ich jetzt gefährliches Halbwissen, aber man kann irgendwie so eine bestimmte Agentur beauftragen gegen einen Prozentteil deiner GVL-Gebühren, dass die für dich das eintreiben, auch diesen ganzen Artsys-Kram und sowas machen.
Ja.
Bitte mal melden bei
uns. Da bräuchten wir Infos, das finde ich auch interessant.
Weil ich hätte jetzt mittlerweile doch mal Lust, das mal auszulagern.
Ja,
Weil ich auch neulich schon wieder an diesem Arzt ist.
Also das ist wirklich die Katastrophe schlechthin. Das muss man ja sagen bei der GVL, dass du selber eigentlich den Anspruch geltend machen musst im Internet. Dass das halt nicht wieder bei der GEMA, da muss man sagen, GEMA top, da kriegst du einfach dein Geld.
Ja, genau.
Das wird irgendwie abgerechnet und du musst aber nicht da groß hinterher sein. Du musst halt, wenn du live spielst, vielleicht mal irgendwie eine Liste ausfüllen, was du gespielt hast oder so. Aber dann fließt die Kohle, während du bei der GVL ja wirklich sehr, sehr genau hinterher sein musst. Manchmal weißt du ja auch gar nicht, wo überall irgendwie was von dir drauf ist.
Genau. Es gibt aber, man muss sagen, es gibt dieses Artus, es gibt auch eine Volltextsuche, Namen, Bands, Projekte, kannst du suchen. Ist ein bisschen Arbeit, weil man dann teilweise so für jedes Lied nochmal neu so ein eine Tabelle da irgendwie, also so, so ein Feld ausfüllen muss.
Ja.
Aber eigentlich, GVL zum Beispiel braucht, nimmt keinen Mitgliedsbeitrag.
Ja.
Nicht wie die GEMA. Und ich muss sagen, ich bin auch in der Vergangenheit teilweise reich beschenkt worden von der GVL. Deswegen von mir kein böses
kein
Wort
Hate,
über
ja,
euch, liebe nee. GVL. Danke für die Kohle.
Ja, genau. Jedenfalls, das meinte Asterix ja auf jeden Fall auch nochmal. Ja. Das ist halt die andere Möglichkeit. Du kannst ja sagen, das ist mir alles zu dumm. Ich hasse den...
Kliman?
Nein, ich hasse den Kliman nicht. Er ist doch super.
Propala? Wen meinst du jetzt?
Das Senderprivileg. Ich hasse das Senderprivileg. Okay. Ich möchte das irgendwie anders haben. Kannst ja irgendwie dann eine Urheberrechtsgesellschaft suchen, wo das irgendwie anders gelöst wird. Ja. Die ASCAP oder so, keine Ahnung. Vielleicht müssen sie dann... Vielleicht ist es ja so, ne, dass man da, dass das irgendwie anders geregelt wird. Aber da bin ich mir aber auch nicht sicher. Meistens haben die ja auch irgendwelche Regelungen untereinander. Zum Beispiel kommt ja Coldplay auch in jedem Vorabendsprogramm auf einmal vor. So, die werden ja auch da in dem Fall nicht dann irgendwie Coldplay fragen, weil das eine andere Verwertungsgesellschaft ist, so, sondern das, die haben ja dann auch Deals untereinander.
Stimmt, ja. Genau, wird mir jetzt klar, die nehmen ja nicht nur deutsche Musik.
Also Asterix, da bitte nochmal für ein Update bitte dazu.
Genau.
Ob das wirklich... stimmt, also ob das wirklich Sinn macht, wie du sagst, dass man halt sagt, ich wende der GEMA den Rücken zu, weil eigentlich alle anderen Verwertungsgesellschaften sind doch mit der GEMA dann in so einem Fall verbunden in Deutschland, oder nicht?
Ja, sorry.
Ja, nee,
es war ein langer Tag, ich wollte noch ein bisschen falsch Coldplay spielen. Ja, weil die am Piano Forte. Ich habe ja eigentlich gehofft, wir reden mal nicht über die GEMA eine Woche.
Haben wir ja nicht, wir haben über Quintlima geredet.
Genau, also
und über die entscheidende Frage, das hast du mir noch nicht so richtig beantworten wollen. Ist das denn jetzt eigentlich Werbung oder nicht? Weil das hält die Leute auf Trab.
Ja, ich würde mal so ein bisschen sagen, ist Jacke wie Hose.
Nee, ist es nicht, weil wenn es Werbung wäre, dann müssten sie ganz klar bei mir anklopfen.
Ja, ach, das ist ja eh mit
die GEMA sagt natürlich sofort, hä, nee, es wurde bei uns nicht als Werbung deklariert, deswegen sind wir da raus.
Ich glaube, wenn jetzt die ARD wirklich Werbung, also wenn das, würde ich jetzt mal sagen, einfach so mit Common Sense, wann immer ich eine Reportage jetzt über einen Musiker mache, ist das natürlich irgendwie Werbung, aber dann, das hätte...
Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin sagen
wollte. Ja, ich weiß ja genau, nur
AfD-Vergleich.
Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie wir da, also da... ein bisschen Angst, wenn wir das jetzt hier sagen, dass dann das ganze öffentlich-rechtliche Fernsehen zusammenbricht, wenn das plötzlich Werbung ist. Naja,
man könnte ja mal kritisch auf jeden Fall hinterfragen, ob sich sowas wie, das ist ja ein Funkformat, nehme ich an, ob die sich darüber vielleicht nicht im Klaren sind, dass wenn die halt dann so jemanden hochloben oder ihn immer wieder zeigen, weil ich meine, Finn Kliman muss ja eigentlich nur so machen und dann ist er im Fernsehen, dass das halt auch immer bedeutet, dass sämtliche Produkte, die er ja vertreibt, auch mit promotet werden. Und da gibt es ja nun einige.
Ja, also ich sag mal nur so viel, ich habe eh das Gefühl, dass, wie sage ich es möglichst diplomatisch, dass sich zu meinen Lebzeiten im Journalismus auch so eine Strömung entwickelt hat, ja, wo, sagen wir, nicht mit der nötigen journalistischen Trennschärfe gearbeitet wird, wie ich das so in meiner Sozialisation mit Journalismus erfahren habe, sage ich mal so ganz vorsichtig, haben wir an anderer Stelle uns ja auch schon mal. Haben wir bemerkt, wenn sich dann zum Beispiel die Autoren eines Beitrags so emotional selber da ins Spiel bringen, wo man das Gefühl hat, das ist auch, in dem Fall ist es auch mal schnell ein Weg, journalistisch nicht ganz so sauber arbeiten zu müssen, weil man ja irgendwie seine Perspektive bietet. Und wobei so ein Finn Kliman, das wollen die Leute halt, glaube ich, gern sehen. Wir haben ja auch beide draufgeklickt. Und ist es dann Werbung? Ja, es ist wahrscheinlich, ja... Ich möchte da irgendwie, also ich kann mich, möchte mich da jetzt nicht festlegen, ob ich pauschal sage.
Mir wäre es ja egal. Mir wäre es ja egal, wenn da nicht meine Musik auftauchen würde. Dann denke ich halt darüber nach. Dann denke ich halt so, ist meine Musik jetzt dazu da, ein Produkt zu bewerben? Und wenn das so ist, dann möchte ich vielleicht mehr Geld oder so. Also kann ja schon sein. Also sind dann so die Gedanken, die man sagt.
Ja. Genau, ich möchte noch mal einmal...
Am liebsten möchte ich natürlich eigentlich Finn Kliman sein, der die ganze Zeit im Fernsehen ist und gefragt wird, wie er halt sein nächstes Album promotet. Ja, also das möchte ich natürlich eigentlich am liebsten.
Ja, dann kannst du ja mal irgendwie hier den Prophet 10, den kannst du mal irgendwie hier auf deinen Fender Rhodes drauf löten und dann irgendwie noch ein paar Inlineskater drunter.
Zusammenlöten.
Ja, irgendwas zusammenlöten und dann damit hier durch Neukölln fahren mit deinem auf deinem Prophet. Dann.
Den Leichenwagen habe ich schon.
Ja, vielleicht gibt es dann irgendwie, vielleicht kannst du dann da irgendwie nochmal auf der Ebene nochmal angreifen. Also. Ja. Aber so sonst sehe ich da wenig Spielraum für dich. Ich weiß nicht, ob wir das Off-Mic oder On-Mic zum 100.000. Mal besprochen haben. Ich möchte noch einmal kurz einen Satz zum Senderprivileg sagen. Jetzt nach näherer Beschäftigung damit, mir war das ja erst gar nicht so klar, lehne ich es ab. Weil ich im Prinzip verstehe, dass das ein Vorteil ist für Leute, die Fernsehen machen,
ja,
dass sie dann jedes Lied benutzen dürfen und dann ja auch teilweise ihre schrottigen Formate und minderwertigen Medienprodukte aufwerten können durch einen geilen Track,
ja,
zum Beispiel vom Lambert. Ich lehne es eigentlich ab, weil ich das eigentlich gut finde, wenn man quasi, wenn wir auch immer über Nachwuchsförderung sprechen, wenn die jedes Mal fragen müssen, wie halt in, beim Kinofilm auch.
Ja, da sagt, sagen die dann, dann machen wir das aber nicht, sondern nehmen wir halt GEMA-freie Musik, ja, oder heutzutage AI-generierte,
genau,
Musik.
Genau, könnt ihr auch machen, aber ihr könntet, das ist natürlich jetzt hier so eine geile Erpressung, dann nehmt doch eure scheiß AI-Musik für eure Schrottbeiträge. Ja,
so,
aber
das nämlich, das so ist genau das, was ich meinte. Die, ja, diese Haltung der Künstler gegenüber, ja, dass halt abgeraten wird, ja, dieses, auch diesen Paragraph 14 ja wahzunehmen, beruht ja genau darauf, ja, dass man halt eigentlich ganz große Dankbarkeit irgendwie, ja, zeigen macht
das, soll, geht auf freesounds.org, ja, oder ja, wie diese ganzen Plattformen heißen. Oder ihr fragt halt mal nach und da gebe ich euch mal einen Tipp. Ich glaube zum Beispiel, dass ein Stück vom Lambert ist wahrscheinlich billiger als vom Einaudi.
Bei was?
Ja, wenn du die dich jetzt fragen, ob sie deine Musik in der Reportage nehmen können. Ich glaube, du machst denen jetzt einen besseren Preis, als wenn die Jan Tiersen oder sowas nehmen.
Meinst du?
Ich würde jetzt einfach mal ja sagen, weil das ist ja das unter das
Argument, unter Wert verkaufen.
Ein etwas, ich sag mal, ein etwas kleinerer Künstler als Coldplay wird wahrscheinlich seine Rechte einfacher rausrücken und das kommt dann wieder den Kleinen.
Ja, genau. Also das ist was, was du sagst, ja, absolut richtig. Das muss man auch nochmal ins Feld führen, dass es ja vielleicht tatsächlich so ist, wenn halt eine kleine Schrottproduktion im Vorabendprogramm ja Coldplay nehmen kann, dass es ja vielleicht eher das nehmen würde als einen kleineren Künstler, ja, weil das dementsprechend Strahlkraft ja hat. Guck mal hier, geiler Song und so, kennt jeder und so. Und das letztlich dann wieder nur den Großen zugute kommt.
Richtig. Ja. Also ich fällt jetzt auch heute meine Avanti Popolo Grundstimmung, ich komme ja gerade vom antifaschistischen Nudelessen, deswegen von mir jetzt hier wieder so ungewohnt sozialistische Töne,
ja,
von Herrn Weigt am Podcast-Mikro, aber das würde doch eher den kleinen Leuten, den kleinen Musikanten zugutekommen, wenn man da halt mal fragt, hier bei der coolen Indie-Band aus Neukölln können wir einen Track von euch haben.
Ja, ja.
Der Kalkbrenner war zu teuer. Ist doch gut, lass uns das doch lieber so machen. Also ich lehne, ich sag's jetzt nochmal on mic, ich lehne das Senderprivileg ab.
Ja. Da wird natürlich jetzt gesagt, aber wir müssen noch an den Bürokratieabbau denken und so. Also Friedrich Merz macht nicht mit.
Ja, na gut. Ja. Was soll ich da sagen?
Ja. Was soll ich da sagen? Ja, weil das ist das große Argument, ne? Also dann
Bürokratieabbau,
dann ja. Ja, nee, es wird dann, genau, es wird gesagt, dann passiert das halt alles eben gar nicht. Und
dann nimm doch mal AI-Musik. Nimm doch mal AI-Musik und guck mal, ob die Scheißquoten bei euren Drecksformaten noch weiter runtergehen im Öffentlich-Rechtlichen, ja, weil es will eh keiner mehr gucken, der irgendwie unter 70 ist. Ja. Vielleicht ist das auch dann nur angebracht.
Also mich würde auch nochmal interessieren, dadurch, dass es ja jetzt im Internet einsehbar ist, ja, und im Ausland, heißt das mehr Kohle und wie viel mehr? Das würde ich gerne nochmal recherchiert haben. Und weil ich kann mich an Zeiten erinnern, da wurde ein Tatort ausschließlich mit Nils Frahm-Musik ausgestrahlt im ARD 2015, beste Sendezeit. Ja. Und dieser Tatort durfte dann nicht online gestellt werden in die Mediathek, weil das Senderprivileg das nicht mit einschloss. So, der war dann halt nur im Fernsehen.
Ja,
so.
Das kann man ja klären. Das ist ja einfach nur ein Haken mehr im Vertrag.
Ja.
Ob man das jetzt auch in die Mediathek stellt. Und
ja,
auch
ist gesagt, ja doppelt so viel Publikum.
Ja, und auch ehrlich gesagt, wie genau man das jetzt abrechnet pro Stream und so, das, da gibt es wirklich, also wenn du dich da auskennst, sag uns das gerne, ich habe wirklich keine Ahnung.
Nee, ich sag nur, dass es mehr geben müsste. Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass es halt mal auch solche Regelungen gab und jetzt nicht mehr gibt. Ja. Und ich habe jetzt nicht davon gehört, dass die GEMA wahnsinnig viel mehr deswegen zahlen würde oder die ARD oder so.
Ja gut, die GEMA hat natürlich auch nur einen limitierten Topf. Keine Ahnung.
Ja, das müsste ja von der
ARD, ich sag mal, meine Rundfunkgebühren, die übersteigen meine GEMA-Mitgliedsgebühren deutlich.
Ja.
Also was ich der GEMA pro Jahr als Mitgliedsbeitrag zahle, ist ja nur ein Bruchteil von dem, was ich dem Öffentlich-Rechtlichen in Rachen werfen muss.
Ja, du kriegst doch von der GEMA auch Geld.
Genau.
Von der ARD nicht.
Ja, genau, deswegen sollen die sich damit doch Musik kaufen mit der Kohle. Ist doch okay.
Genau, deswegen sollen die ruhig mal ein bisschen mehr
anzahlen. Ja, wir drehen so ein bisschen, reden ja eigentlich über dasselbe und oszillieren hier um denselben Punkt. Hier haben wir der Kohle, Senderprivileg abschaffen. Am Tag der Befreiung befreit uns vom Senderprivileg.
Ja, ich bin da noch nicht ganz so sicher. Also ich finde auch, es spricht eigentlich viel dagegen. Ich möchte auch gerne diese Haltung einnehmen, nee, entschuldige mal, ich möchte überhaupt gar keine Dankbarkeit zeigen dafür, dass ihr die ganze Zeit umsonst irgendwie, also heißt umsonst für einen schmalen Taler, jede Musik auf der Welt nutzen könnt, so, und ich soll auch noch Danke sagen, wenn es dann mal passiert.
Ja.
Das finde ich irgendwie eine komische Perspektive. Andererseits, es könnte ja sein, dass es so ist, dass dann wirklich einfach komponistenbasierte Musik gar nicht mehr genutzt wird. Also es kann ja sein, dass das was dran ist, und das wäre ja irgendwie ja auch doof.
Also es gibt bei der GEMA auf der Seite, habe ich ja schon mal erzählt, es gibt, keine Ahnung, googelt das selber. Ich konnte irgendwo bei der GEMA mal eingeben, wie viel GEMA kriege ich, wenn meine Musik 10 Minuten bei der ARD läuft oder so.
Ja.
Ist auch wirklich nicht zu knapp. Also wenn man da wirklich gut platzierte Sachen hat. Aber ich stelle mir wirklich die Frage, ist es doch völlig selbstverständlich bei einem Film, einer Fernsehserie, ja, die nicht öffentlich-rechtlich ist, also sondern eine, jetzt in heutigen Zeiten eine Netflix-Serie, bei einem Computerspiel, bei einem Theaterstück, da muss ich mir überlegen, wenn ich so ein Kulturprodukt produzieren will und Musik haben will, dann muss ich mir überlegen, wer soll die Musik machen, und das sind alles unsere
was schönen Arbeitsplätze. Was kostet das?
Ja, und das sind alles unsere schönen Arbeitsplätze. Da kann man entweder sagen, ich nehme irgendwas, was es schon gibt, oder ich lasse was Neues schreiben. Ich sage, okay, aber das sind doch alles unsere Arbeitsplätze, die wir kaputt machen, wenn die da Coldplay nehmen. Ist doch so, also oder nicht? Also,
ja, ich muss auch sagen, ich bin Profiteur davon, dass es das in anderen Ländern nicht gibt.
Ja.
Das ist ja auch also genau. Meine Perspektive ist genau die. Ich habe schon jede Menge Krams irgendwie im Ausland im Fernsehen untergebracht, und ich fand das immer gut, wenn ich dafür einfach Geld bekommen habe und nicht, dass über irgendeinen Pauschaltopf dann irgendwie mir ein bisschen mehr gegeben wurde.
Ja, absolut.
Ja.
Also es gibt natürlich auch absolut beschissene Film- und Fernsehmusik.
Ja.
Aber warum dieses Senderprivileg? Ja, keine Ahnung. Dann kauft doch die Rechte. Oder nimm irgendwelche rechtefreie Musik.
Jo.
So wie Stanley Kubrick.
Stimmt.
Da gibt es ja gerne mal zum Beispiel so klassische Musik, was von Händel.
Ja, oder Ludwig van.
Oder Richard Strauss.
Ja, oder Richard Strauss, über den würde ich auch gleich noch reden.
Aber
vielleicht machen wir das in der nächsten Folge. Den finde ich so spannend, den Charakter, dass ich extra in die Bibliothek gegangen bin.
Sehr gut. Ich habe schon wieder die ganze Zeit jetzt über die GEMA gequatscht. Aber gut, ich bin auch jetzt in krawalliger Stimmung. Es ist späte Stunde. Und wenn ich krawallige Musik aus Deutschland hören möchte, so Crossover, coole Crossover-New-Metal-Musik, dann gibt es eine Band, die interessanterweise in Estland wahnsinnig populär ist. Eine deutsche Band, da war ich überrascht.
Ja, die Guano Apes.
Die Guano Apes sind big in Estland.
Big in Estland,
wurde uns erzählt.
Dabei haben sie mal behauptet, sie wären big in Japan.
Ja, aber sie sind big in Estland. Ja. Ist das nicht schön?
Das ist irgendwie beruhigend zu wissen.
Ja, ich finde das richtig gut. Aber was mir in Estland auch auffiel, unser Hotel war so in der Nähe von so einer Art, diese Stadtviertel, die es in jeder Stadt geben könnte. So alles so schön neu gebaut mit so hippen Klamottengeschäften und Restaurants, und da waren aber auch so Nightclubs oder so Live-Musikbars waren es, und wir guckten durchs Fenster, und was spielte? Eine Rockabilly-Band.
Ja, in mehreren Bars, ne?
Richtig, darauf wollte ich hinaus. Wirklich in einem sehr, sehr kleinen Radius in Tallinn.
Ja.
Die Tenet-Stadt Tallinn, die Guano Apes lieben und Skype erfunden haben. Da ist wirklich innerhalb von 100 Metern Fußweg, spielten in zwei Musikbars Rockabilly-Bands.
Ja, aber war nicht auch so eine Art Blues-Festival da, oder? Ach,
das kann sein, deswegen.
Aber es kann ja auch sein, dass die Rockabilly-affin sind, weil, was wissen wir über Lettland? Die lieben Country.
Die lieben Country. Ich habe vor vielen Jahren, 15 Jahren oder sowas, war ich nämlich schon mal in Lettland als Backing-Band für so drei Nashviller Country-Musiker.
Ja, ich glaube, da gab es doch lange eins der größten Country-Festivals Europas, ist da in der Nähe von Riga.
Da spielten wir, glaube ich, nicht. Ja. Keine Ahnung welches, aber auf jeden Fall spielten wir auf einem Country-Festival als europäische Backing-Band für diese Nashville-Musiker.
Genau, und das meinte unser Host damals auch, wie hieß er noch, ich habe seinen Namen vergessen, sehr nett.
Ja,
Country wäre big.
Genau.
In Lettland.
Aber
ist Estland ist was anderes. Urbaner,
ist man eher Rockabilly.
Ist eher Rockabilly, und die Esten sehen sich ja auch eher so, wollen sich ja eher dem skandinavischen Raum zugehörig fühlen, glaube ich.
Deswegen. Ist das ein Ding? Du bist ja viel in Schweden auch unterwegs.
Ja, aber
ich sage, ist Rockabilly da ein Ding?
Gehen wir doch mal von der Mode und der Kleidung her aus. So, da muss man ja schon sagen, Rockabilly ist doch so ein früher Hipster auch irgendwie, oder?
Also
so
enge Hosen.
Mit den engen Hosen den und irgendwie coolen Frisuren und so. Und da waren die Schweden ja sowieso in Europa die Ersten, die das halt übernommen haben.
Das stimmt.
Ich glaube, Ende der 90er fingen die schon an, enge Hosen zu tragen und so. Das war echt ganz verrückt. Deswegen passt das für mich auf jeden Fall so ein bisschen zusammen. Aber,
ja, mir wurde kolportiert, dass ich glaube, das ist die Band Mando Diao, beziehungsweise Mando Dio.
Ja.
Das ist da auch schon hinter der Bühne wohl Beschwerden aus der Band gab, Achtung, Hörensagen, also bitte keine Verleumdungsklagen, dass man sagte, müssen wir jetzt wirklich immer vom Gegner diese schnell uns noch in diese Skinny Jeans reinquetschen. Dass die Band da wird schon diskutiert. Müssen wir das wirklich immer noch machen? Diese spitzen, unbequemen Stiefelchen, Herrenstiefeletten, Chelsea Boots und diese von Weekdays, diese ganz engen Hosen.
Ja.
Aber man zieht's durch.
Man zieht's durch. Ja, ja, gibt es die Band noch?
Ja, klar. Ja. Weiß ich nicht genau.
Mann und
ja. Ja. Vielleicht haben sie sich aufgelöst wegen der engen Hosen.
Ja, sie sind implodiert. Ja,
die Beine explodiert sind von Mando Diao. Ich weiß es nicht genau. Ja, das finde ich sehr interessant, weil ich sehe, die jungen Leute tragen diese engen Hosen nicht mehr.
Nee, das wirklich, die haben dazugelernt, muss man dann sagen. Ich war wirklich außer mir, als das losging und man ging irgendwie zum M-App Anfang der Nullerjahre und wollte mal eine Hose anprobieren und man merkte so, Alter, das kann doch nicht angehen. So laufen die Leute jetzt alle rum, du kannst ja gar nichts anderes mehr bekommen. Ja. Genauso ärgerlich in den 90er Jahren, wo es nur weite Hosen gab.
Ja. Das ist nämlich wirklich interessant, dass ja eigentlich so in den ausgehenden 90ern und frühen Nullern war ja so ein bisschen auch diese Hip-Hop-Mode angesagt, die, muss man ja auch sagen, eigentlich sehr gesundheitsfreundlich ist. Ja. Also immer diese dicken Daunenjacken, die schön warm halten, weite Hosen, Basketballschuhe mit so ganz dicken Sohlen, dass einem nicht kalt ist.
Ja.
Und dann ein paar Jahre später plötzlich diese engen Hosen.
Ja.
Also ich finde manchmal Fotos von mir im Internet oder auf meinem Telefon, wo ich wirklich denke, Felix, wie hast du dich da reingequetscht? In diese Leggings.
Ohne Scheiß, ich habe auch mal so eine Band, die halt auch alle so gekleidet waren, in engen Hosen auf dem Apple Tree Garden Festival gesehen. Und ich habe halt wirklich hinten, hinter dem Schlagzeuger, wir hatten auch gespielt, deswegen konnte ich die Perspektive von hinterm Schlagzeuger, ich habe einfach gesehen, wie die Hose geplatzt ist beim Spielen. Der war auch so der war so richtig drin und so etwas korpulenter und so und hat eigentlich einfach gemacht und also hat dann wirklich, ging dann mit offener Hose von der Bühne. Also es gibt ja auch bestimmte Bereiche des Körpers, die sollte man nicht so einengen. Also das ist ja einfach gesundheitsschädigend.
Die Knie
so.
Zum Beispiel, ja.
Zum Beispiel.
Ja. Ja, also ich kann mich aber auch erinnern, ich habe auch eine Zeit, ich war ja mal Indie-Cellist auch eine Zeit.
Ja.
Und da stand ich teilweise wirklich vor dem Problem, dass ich diese engen Hosen anhatte. Und man muss ja für das Cello-Spiel die Beine so ein bisschen spreizen, um das Cello dann so zwischen den Knien und Oberschenkeln zu fixieren.
Ja.
Und da war das ja wirklich so ein Kompromiss. Weil ich wollte natürlich diese schöne enge Hose anhaben. Aber dann war es teilweise schwierig, das Cello da bequem zu... Ich kann mich wirklich erinnern an dieses Zwicken, weil ich das irgendwie nicht positioniert bekommen habe.
Ja.
Kannst du dich daran erinnern?
Es war eine harte Zeit. Ja. Es war wirklich eine schwere Zeit.
Genau.
Ja.
Wie kamen wir drauf?
Rockabilly.
Ah, Rockabilly, genau.
Ja. Dass das nicht eingeleitet hätte, modisch. Nee. Aber da wir schwoffen ab. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute, oder? Okay. Hast du noch was Wichtiges?
Also ich verstehe meine Notizen teilweise einfach nicht. Ich habe hier mir notiert, ICE, Deutsche Bahn, Frankfurt.
ICE wahrscheinlich.
ICE.
Ja, Deutsche Bahn, Frankfurt.
Das ist meine Notiz. Und da habe ich irgendeine Story. Ach so, ich weiß sie wieder. Aber die erzähle ich mal wann anders, weil das sprengt jetzt wirklich, wirklich den Rahmen.
Genau. Und Spoiler Alert, wenn Finn Kliman mich angerufen hätte und gefragt hätte, ey, dein Song ist geil, willst du den haben, kann ich den benutzen? Ich habe für meine Plattenpromo, ich wäre wahrscheinlich weich geworden bei Finny.
Ja, natürlich. Ist doch klar.
Ich glaub,
es geht ja nur ums Prinzip.
Es geht ums Prinzip, wirklich.
Ja, richtig. Ums Senderprinzip.
No hard feelings. Ich glaube, Jens Spahn ist die größere Sau. Sag mal.
Jens Spahn. Schneiden wir raus. Also, ich wollte eigentlich noch eine Sache mit dir machen.
Ja.
Vielleicht so als kleine Rubrik. Ich wollte, weil die Leute wollen ja auch Love-Content.
Ja.
Ich wollte mal mit dir Instrumente ranken nach ihrem erotischen Appeal.
Das machen wir jetzt noch?
Ja,
wird das jetzt so ein bisschen zotig hier?
Nee, wir können so eine feste Rubrik machen, was so zum Beispiel wie...
Sexy Instruments.
Ich wollte dich so nach Instrumenten fragen und du bewertest mal so von der Skala von 1 bis 10, wie sexy das Instrument ist. Zum Beispiel die Pfeifenorgel.
10 ist gut oder?
10 ist hot. Prickelt also wirklich.
Was ist genau die normale Kirchenorgel?
Ja, die Kirchenorgel.
Ah, doch, also... Glatte 5, also ja.
Neutral.
Neutral, ja. Also kann in beide Richtungen ausschlagen, würde ich sagen.
Ja, okay.
Ja.
Ja. Aber ich dachte, die Kirchenorgel macht, also das Bedienen des Instruments macht was her, weil man natürlich voller Körpereinsatz, über mehrere Manuale mit den Beinen, mit die Beine noch. Aber es ist natürlich ein kirchliches, christliches Instrument.
Das stimmt.
Wo ja eigentlich sich so, ja.
Wo Erotik keine Rolle spielt, ich weiß nicht, da können wir mal.
Aber jetzt bitte nicht hier, jetzt die 90er haben angerufen und wollen ihr Katholiken-Bashing zurück. Also erstmal ist natürlich die Kirche ein sündenfreier Ort. Und da ist natürlich so eine Kirchenorgel eher ein.
Apropos, wir haben einen neuen Papst.
Ist es soweit?
Ja, es gibt einen Papst jetzt, aber wir wissen noch nicht, wer es ist. Also bei Ausstrahlung wissen wir es
auf jeden Fall schon. Okay, gut. Ja. Also ich würde sagen, die Kirchenorgel eher kein besonders erotisches Instrument, sondern eigentlich eher ein reines.
Okay.
Würde ich sagen, oder? Aber du sagst, es ist. Aber was ist das Argument, wo es die dicken Pfeifen, oder?
Ja, das sind so phallusartige Symbole. Ja,
das stimmt. Das wäre genau. Das wäre ein Argument dafür. Ja. Ja. Na gut, vielleicht ist das auch kein Segment, was wir so länger mit. Ich wollte es mal rumprobieren. Auch.
Also. Dicke Shitstorms, habe ich.
Ja. Okay, ich weiß, wer der Papst ist. Der Kardinal Robert Francis Prevost. Ja? Der erste US-Amerikaner im Amt. Also.
Endlich mal.
Gut.
Das ist doch geil. Ja.
Also.
Jazz-Papst.
Er wird den Namen Leo der 14. nehmen.
Ja.
Gut, also. Ja. Hier habt ihr es zuerst gehört.
Rainer Jazz-Papst. Okay,
also, alles
klar. Dann macht's gut, ne?
Bye, bye. Bis
zum nächsten Mal.
Du.